Herzlich willkommen zu Folge 7 von Beziehungsstatus kompliziert. Heute geht es um das Thema Therapie und alles, was so drumherum passiert. Da gibt es eigentlich gar keine richtige Einordnung. Wir haben euch gefragt, was sollen wir besprechen, und daraus hat sich eigentlich ein relativ großer, guter Überblick ergeben. Und das wollen wir gleich mal alles durchsprechen aus der Sicht eines Therapeutenausbildung, das bin ich, und aus der Sicht einer Patientin.
Das bin ich.
Das ist Vanessa.
Aber nicht zusammengehörig, muss man dazu sagen.
Nein, natürlich. Auf gar keinen Fall. Wie war denn deine Woche, Vanessa? Wir starten mal mit dem Wochenrecap.
Wochenrecap. Meine Woche war gut. Es scheint die Sonne in Hamburg. Es wird richtig Frühling jetzt. Es scheint nicht nur so für 2 Stunden, sondern es ist richtig tolles Wetter. Meine Laune ist um 300% gestiegen. Ich habe den Balkon schön gemacht. Alles schön erstmal. Ich hatte meine vorletzte Therapiestunde, um beim Thema zu bleiben. Das war in Ordnung, können wir nachher nochmal drüber reden, wie das gerade für mich ist, dass meine Therapie jetzt bald ausläuft. Und ansonsten, ja, habe ich nicht viel gemacht, gearbeitet, die Sonne genossen, und ich bin nicht krank geworden bisher. Und hier, wo ist hier Holz? Ich hoffe, ich werde auch nicht noch krank.
Ja, ich dagegen bin weiterhin krank. Ich habe jetzt heute erfahren, dass ich eine Mittelohrenentzündung habe.
Heißt das Mittelohren?
Ja.
Mittelohr oder nicht? Ist doch nur ein Mittelohr.
Ja, rechts ist auch schlimmer. Vielleicht eine Mittelohrentzündung. Hast du schon vom Zyklopen gehört?
Was?
Der hat eine Mittelaugenentzündung.
Junge.
Auf jeden Fall nehme ich jetzt Antibiotikum. Ich bin auch dementsprechend noch ein bisschen angeschlagen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das so die Folge entwickelt. Ich bin aber eigentlich ganz zuversichtlich. Ist natürlich ein wichtiges Thema für mich. Beruflich und auch privat ist das ein wichtiges Thema, liegt mir am Herzen. Und ja.
Starten wir doch rein.
Mit den News der Woche.
Ja, du bist dran.
News der Woche. Passend zum Thema, und das ist auch eine Frage, die gestellt wurde, braucht man eine Überweisung vom Hausarzt, um zur Therapie zu kommen? Die Antwort ist, Stand heute, nein. Aber im Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU steht drin, dass PatientInnen zukünftig nicht mehr einfach so zum Psychotherapeuten gehen können sollen. Und da ist jetzt die Frage, ob das umgesetzt wird. Das weiß man ja natürlich nicht. Im Koalitionsvertrag steht immer viel drin. Ob das alles dann umgesetzt wird, fraglich. Aber da soll das eben eingeführt werden, dass man jetzt zunächst sich eine Überweisung holen muss und erst beim Hausarzt vorstellig werden soll. Die einzigen Fachärzte, die Fachrichtungen, die nicht mehr, die davon ausgenommen sind, sind Augenärzte und Frauenärzte, glaube ich. Und die Idee ist, dass halt mehr vom Hausarzt quasi aussortiert wird oder zugeordnet wird, dass die Fachärzte und Therapeuten eben mehr Termine anbieten können. Das führt aber zu einer weiteren Hürde für Leute, in Therapie zu kommen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach zu kritisieren. Ich habe da auch eine Petition unterschrieben, die Vanessa halt auch in ihrem Channel verteilt hat.
Die können die ja nochmal hier in den Shownotes.
Richtig.
Wie heißt das?
Ja.
Verlinken.
Verlinken, genau. Das sollte meiner Meinung nach nicht passieren, dass die Leute zuerst im Hausarzt müssen. Grundsätzlich muss man im Verlauf einer Therapie zum Hausarzt, da muss ein Konsil erstellt werden.
Konsiliarbericht.
Ja, Konsil.
Heißt das, ist das die Kurzform davon?
Ja, also im Krankenhaus heißt das Konsil. Aber ja, es ist ein Konsiliarbericht, aber der Konsil ist halt das, was der Therapeut nicht machen kann, der kann keine körperliche Untersuchung machen. Deswegen muss man dann am Anfang einmal zum Hausarzt.
Ja.
Genau. Das sind meine nächste Woche. Unterschreib die Petition. Hast du noch Fragen dazu?
Nee, habe ich nicht. Ich habe mir das ja auch schon angeguckt und mich damit beschäftigt. Und ja, natürlich mega doof. Also der Gedanke, okay, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn sowohl Hausärztinnen als auch dann die Fachärztinnen das richtig umsetzen würde, und da fehlt halt an allen Ecken und Enden die Kapazitäten. Und wenn man jetzt bei Psychotherapeutinnen da der Zugang dazu das auch noch erschwert, also das halte ich jetzt auch nicht für so eine sonderlich gute Idee. Mal abgesehen davon, dass wenn ich zuallererst zu meinem Hausarzt gegangen wäre damals, hätte ich niemals mit der Therapie angefangen, weil mein Hausarzt zum selbstverletzenden Verhalten nichts Besseres zu sagen hatte als, hören Sie doch auf damit, ist doch voll doof. Also das ist schon mal auch eine Warnung an alle Leute, die diesen Konsiliarbericht beim Hausarzt abholen müssen. Das ist nicht meist oft nicht der Ort, an dem man so wahnsinnig ernst genommen wird mit seinen psychischen Erkrankungen. Deswegen entweder ich hoffe sehr für euch, dass ihr eine gute Haushaltspraxis habt, wo das nicht so ist. Aber wundert euch nicht, wenn es so ist und lasst euch davon auf jeden Fall nicht entmutigen.
Gibt auch Hausärzte, die da und Hausärztinnen, die da ganz belesen sind und sich auch engagiert zeigen. Manche sind auch übereifrig und schmeißen dann schon mit Diagnosen um sich her, mit denen die dann zu uns kommen und dann fragen: Ach so, ich habe gar keine Depression oder PTBS oder whatever. Das ist dann auch manchmal auch nicht so, gut, so schlau. Aber ja.
Es ist auch keine große Sache. Also dieser Bericht, das wird normalerweise innerhalb von einem Termin ausgestellt und da werden einfach meistens nur ein paar Fragen gestellt und vielleicht nochmal eine körperliche Untersuchung, wenn es irgendwie notwendig ist. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch nicht.
Genau.
Ja. Okay, fangen wir an. Wir haben es versucht, ein bisschen zu sortieren, die Fragen, und hoffen, dass wir mit denen durchkommen in unter 2 Stunden.
Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge dazu.
Ja, wenn es zu lang wird, dann brechen wir ab und machen Teil 2. Wir fangen an erstmal mit Einstieg und Grundverständnis für Therapie. Ich glaube, so die häufigste Frage, die größten Zweifel, das, was wirklich alle, die ich kenne, die in Therapie waren, sich schon mal gefragt haben, ist: Sind meine Probleme schlimm genug für eine Therapie?
Ja. Im Zweifel ja. Im Zweifel entscheidet das aber auch der Therapeut und nicht ihr selber. Also ihr würdet euch dann erstmal vorstellen und dann kann der Therapeut ja oder die Therapeutin: Ich werde jetzt, glaube ich, heute einfach Therapeut sagen, weil ich Therapeut werde.
Ja.
Und deswegen gendere ich jetzt die ganze Folge nicht, weil das, glaube ich, ist mir zu anstrengend, wenn ich jetzt immer Therapeut und Therapeutin und so.
Alles gut,
ja.
Wir wissen, was du meinst.
Der kann dann immer noch entscheiden, ob das Problem schwer genug ist. Und selbst wenn der erste Therapeut oder die erste Therapeutin sagt, nee, ist nicht schlimm genug, kann man immer noch zu einem anderen gehen. Weil Therapie ist das einfach so mal so bei psychischen Erkrankungen, da ist auch viel subjektiv, da ist auch tagesformabhängig, wie man drauf ist, wie man das gerade berichten kann, ob man gerade über alles sprechen kann. Vielleicht fühlt man sich auch gerade gar nicht wohl bei dem Therapeuten, sich da komplett zu öffnen, dann kann der auch gar nicht allumfassend sagen, was, ob das wirklich ein schlimmes Problem ist, sage ich mal. Deswegen sind meine Probleme schlimm genug, im Zweifel ja.
Ja, und es kommt ja auch immer auf den subjektiven Leidensdruck an, also richtig. Manche Leute haben halt eine höhere Schwelle und manche eine niedrigere und das ist überhaupt nicht schlimm in keine Richtung. Und was auch der Fall ist, ist, dass was passieren kann natürlich, ist, dass ihr vielleicht keinen hohen Krankheitswert habt, also dass der Arzt oder eure Therapeutin oder wer auch immer sagt, okay, da sehe ich nicht unbedingt die Lebensnotwendigkeit sozusagen von Therapie, aber für jeden Menschen, egal ob er selber auch ein Krankheitsgefühl hat oder nicht, kann ja sowas wie ein Coaching oder eine Therapie eine Hilfe im Leben sein, weil wir werden ja alle mal Lebenssituationen haben, in denen wir vor Hürden gestellt werden oder vor Probleme oder haben Dinge, die uns irgendwie vielleicht in der Vergangenheit verletzt haben, die wir mit uns rumschleppen. Und dann kann es halt passieren, dass man das vielleicht nicht bezahlt bekommt. Dann hat man aber immer noch die Möglichkeit, seine Therapie privat zu zahlen, was natürlich etwas ist, was man sich leisten können muss. Aber das macht es nicht weniger gerechtfertigt und man nimmt damit auch niemandem einen Platz weg.
Richtig. Und wenn man eben zur Therapie geht, das ist nämlich der wichtige Unterschied, Therapie und Coaching. Therapie ist halt krankheitswertig und wird von der Krankenkasse bezahlt. Dafür müssen eben gewisse Kriterien erfüllt werden, damit die Krankenkasse das übernimmt. Das ist schon so, aber ein Coaching, privat bezahltes Coaching, das steht eben offen zur Verfügung. Und das entscheidet dann der ambulante Therapeut im Zweifel selbst, ob er dann sagt, ja, das ist eher ein Thema für die Therapie. Es kann auch während des Coachings dazu kommen, dass der Therapeut merkt, puh, das ist doch schon tiefer verwurzelt und schlimmer als nur ein Coaching. Das ist was, was man wirklich therapeutisch bearbeiten muss. Und dann kann das auch gewechselt werden.
Ja.
Umgekehrt genauso. Dann macht man eine Kurzzeittherapie beispielsweise und sagt dann, ja, das ist jetzt alles nicht mehr so störungswertig. Und dann kann man auch ein Coaching weitermachen, auch beim gleichen Therapeut.
Ja, genau. Und was ich auch dazu sagen würde, ist, ich glaube wirklich, alle, die sich diese Frage schon mal gestellt haben, fallen in die Kategorie, ja, deine Probleme sind schlimm genug. Ich kenne niemanden. Also die Leute, die ich kenne, die sich das gefragt haben, sind wirklich sehr krank, inklusive mir.
Ja.
Okay.
Und die zweite Frage haben wir quasi auch schon mit abgefrühstückt. Also was ist, wenn der Therapeut sagt, es ist nicht schlimm genug? Dann, wie gesagt, kann man sich auch immer noch eine zweite Meinung einholen.
Ja. Sowieso immer.
Das gilt sowieso, genau. Bei jeder Sache würde ich immer empfehlen, auch eine zweite Meinung einzuholen.
Okay. Kommen wir zum Thema, was ist denn eigentlich überhaupt ein Psychotherapeut oder so, was ist ein Psychiater, wie unterscheiden die sich, was ist ein Psychologe, was ist ein Coach, also das sind ja so viele Begriffe, die irgendwie so durch die Gegend geschmissen werden und es ist schon ja schon sehr wichtig zu wissen, wer was ist und vielleicht kannst du dann auch im Zuge dessen nochmal sagen, was du eigentlich bist oder wirst, beziehungsweise was du kannst.
Also zunächst mal gibt es die große Unterscheidung zwischen den Psychiatern und den Therapeutinnen. Das würde ich mal erstmal so unterscheiden. Mhm. Die Psychiater sind immer Ärzte. Der hat Medizin studiert und dann einen Facharzt gemacht für Psychiatrie und manchmal auch machen die noch Neurologie dazu. Das sind Psychiater, die dürfen die Medikamente verschreiben, weil sie eben Ärzte sind. Dann gibt es die Psychotherapeuten, psychologische Psychotherapeuten.
Und Psychiater machen auch selten Therapie. Die haben dann eine Zusatzausbildung meistens zum Therapeuten.
Ja, genau. Dazu wären wir noch gekommen.
Okay, sorry.
Der Unterschied, Psychiater sind Ärzte. Dann gibt es die Psychotherapeuten, die psychologischen Psychotherapeuten. Die haben Psychologie studiert. Und dann gibt es noch Heilpraktiker für Psychotherapie. Und die müssen nicht unbedingt studiert haben, sondern das kann man so lernen. Das ist dann aber nicht mit der Krankenkasse abrechenbar.
Mhm.
Und wenn man einen Bachelor in Psychologie hat, dann hat man auch gleichzeitig relativ einfach den kleinen Heilpraktiker und kann dann auch Psychotherapie anbieten, aber es ist dann eben heilpraktische Psychotherapie. Und dann gibt es noch die Mischform, wie du schon gesagt hast, ärztliche PsychotherapeutInnen, die haben Psychotherapie nach ihrem Medizinstudium gelernt.
Mhm.
Genau. Und ich mache die Ausbildung zum Psychotherapeuten und dafür habe ich im Bachelor Psychologie studiert, im Master Psychologie studiert und mache jetzt meine Ausbildung. Das heißt, insgesamt bin ich da mit wahrscheinlich so 10 Jahre zugange.
Mhm.
Und genau. Und Psychiater müssen eben nicht diese psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben, sondern die machen dann nur Medikamente. Und deswegen sind Termine beim Psychiater zum Beispiel oftmals zwischen 3 und 8 Minuten lang.
Ja.
Weil die kommt rein, dann wird gefragt, welche Probleme hast du? Dann sagt er, alles klar, da könnte das ein Medikament helfen.
Bis in 2 Wochen. Ja.
Und dann sagt man, okay, hatten sie Nebenwirkungen? Ja, nein. Nein, geht es ihm besser? Ja, dann wird es weiter verschrieben und dann war es das schon.
So war es bei mir auch.
Das ist beim Psychiater. Beim ärztlichen Psychotherapeuten ist das so eine Mischform. Da gibt es dann auch kann es um die Medikamente gehen. Es kann aber auch nur um die Therapie gehen, weil nicht bei jeder psychischen Störung Medikamente Sinn ergeben. Medikamente ergeben bei schweren Depressionen Sinn und bei Schizophrenien. Bei allen anderen Störungen können sie einige Symptome lindern, aber nicht die Krankheit an sich.
Hm.
Also bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben die Betroffenen oft depressive Episoden und da können eben Antidepressiva helfen. Es gibt aber kein Medikament gegen Borderline.
Ja.
Es gibt aber Medikamente gegen schwere Depressionen, da helfen sie sehr, sehr gut. Da sind sie auch, müssen sie auch angewendet werden. Aber das betrifft eben nur ein paar wenige Störungen, wo es glasklar Medikamente gegen die Störung gibt. Das liegt daran, dass man die Ursachen einfach noch nicht so genau kennt. Es gibt mehrere Hypothesen, aber die sind alle nicht 100% belegt.
Ja. Okay, und was hast du jetzt gelernt oder was wirst du lernen?
Genau, ich werde psychologischer Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Genau, ich habe meinen Bachelor in Hamburg studiert und dann im Master haben wir in Glasgow gemacht. Da habe ich verschiedene Schwerpunkte gehabt und jetzt im Anschluss habe ich mich dann bei einem Institut beworben und da mache ich meine Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten. Und die, willst du wissen, woraus sie besteht?
Soll ich das mal besprechen? Was ist denn Verhaltenstherapie im Vergleich zu einer anderen Therapieform? Also es muss ja noch was anderes dann geben.
Genau, es gibt verschiedene Therapieformen. Es gibt die tiefenpsychologischen, psychoanalytischen Therapieformen, es gibt die systemische Therapie, es gibt die Verhaltenstherapie und die kognitive Verhaltenstherapie.
Könntest du zu allem so ein Stichwort sagen oder so das ganz kurz erklären? Es ist natürlich super komplex, da könnte man eine ganz eigene Folge zu machen, aber so damit die Leute ungefähr wissen, was so abgeht.
Bei der systemischen Therapie geht man davon aus, dass eine Störung im System vorliegt, also da wird dann klassischerweise mit Familienaufstellung gearbeitet und geguckt, wo könnten da ungelöste Konflikte liegen. In der psychodynamischen, tiefenpsychologischen, psychoanalytischen Bereichen, da Das ist auch anders aufgebaut. Bei der Verhaltenstherapie sitzt man sich zum Beispiel gegenüber, bei der Psychoanalyse zum Teil nicht. Da sitzt der Therapeut hinter dem Patienten zum Beispiel und dann erzählt der Patient von seinem Problem. Und das nennt man dann freies Assoziieren zum Beispiel. Und der Therapeut macht sich daraus seine Gedanken.
Ja, und das ist dann eher so das, was man so aus Filmen kennt, ne? Wenn da jemand auch auf so einer Liege liegt.
Genau.
Genau, in der Verhaltenstherapie liegt man eigentlich nicht. Nee. Das ist halt ein Gespräch. Deswegen wird das auch oft Gesprächstherapie ja genannt.
Ja, Gesprächstherapie ist, glaube ich, sogar nochmal was Eigenes. Aber echt? Ja, es funktioniert ja jede Therapie über das
Gespräch. Über Gespräch, ja.
Gesprächstherapie ist dann nochmal was anderes. Genau, bei der Verhaltenstherapie geht's und bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es halt darum, dysfunktionale, also negative oder schlecht funktionierende Kognitionen, also Überzeugungen und Gedankenmuster und Verhaltensweisen zu überarbeiten, neue einzulernen und darüber gesünder zu werden.
Ja.
Genau. Das ist so grob der Überblick.
Ja, und früher muss man ja auch sagen, oder bis vor ein paar Jahren oder auch in manchen Szenen immer noch, wurde das extrem getrennt. Also da sind so Verhaltenstherapeuten versus Tiefenpsychologen.
Ja.
Also das ist so ganz schöner Beef. Die waren sich so sehr ungrün.
Ja.
Und da wurde sehr viel so übereinander hergezogen. Aber ich habe das Gefühl, also bei dir sowieso, aber auch bei den Leuten, die ich jetzt so aus deinem Umkreis kenne und allen jüngeren Leuten, hat sich das deutlich aufgeweicht.
Ja.
Und einem ist bewusst geworden, dass man wie immer im Leben viel voneinander lernen kann. Und das ist eine gute Idee ist, einfach mal über den Tellerrand zu gucken und auch unterschiedliche Ansätze in seine eigene Praxis dann zu integrieren. Ja.
Also ich bin auch der Meinung, wer heilt, hat recht. Und das ist egal wie. Wenn es dem Patienten hinterher besser geht, ist es sehr gut. Und wenn es ihm schlechter geht, ist es schlecht, dann funktioniert es nicht. Manchmal, für manchen Patienten funktioniert eben eine Art und Weise besser. Für mich hat sich eben herausgestellt, dass die Verhaltenstherapie mir persönlich besser liegt, weil es einem so ein bisschen handfester ist.
Mhm.
Es ist nicht ganz so abstrakt, sondern es sind einfach handfeste
Tipps
und Hinweise, wie man sich besser oder wie man sich anders verhalten kann und dann ein besseres Wohlbefinden danach hat.
Ja, gerade bei so Krankheitsbildern oder bei Störungsbildern, die einen im Alltag ja auch sehr einschränken, ist ja häufig auch der erste Gang oder der erste, so was einem empfohlen wird, eine Verhaltenstherapie zu machen. Gerade bei so einer Angststörung oder wie bei mir, bei der ersten Phase meiner Depression, da ging es halt erstmal darum, mich überhaupt wieder am Leben teilnehmen lassen zu können. Und da lernt man halt ganz konkret, wie gehe ich mit Angstzuständen um. Also man lernt Skills, man lernt sich runterzuregulieren, also wirklich ganz praktische Sachen. Und das würde ich sagen, ist für viele Krankheitsbilder gefühlt irgendwie ein sinnvoller Einstieg, um erstmal überhaupt klarzukommen, weil sonst hat man ja auch gar keine richtigen Kapazitäten, jetzt so tief zu graben. Aber ich persönlich würde jetzt zum Beispiel auch denken, dass so ein Wechsel irgendwann dann auch eine sinnvolle Sache sein kann, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt wäre ich irgendwie bereit, nochmal anders zu arbeiten.
Ja.
Okay.
Auch die Therapiearten, die haben auch unterschiedliche Längen. Also so eine Psychoanalyse dauert deutlich länger als eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die dauert auch nochmal deutlich länger als eine Verhaltenstherapie.
Ja.
Das ist noch dazu zu sagen.
Okay, dann kommen wir mal quasi zum nächsten oder wichtigsten Step. Wie kommt man denn überhaupt dahin? Also wie fängt man damit an und wie ist so der Zugang zu Therapieplätzen?
Ja, also zunächst gibt es ja noch die Unterscheidung zwischen ambulant und stationärer Therapie. Wir sprechen jetzt hier hauptsächlich um ambulante Therapie, vielleicht nochmal, um kurz das aufzugreifen. Ambulant und stationär ist das eine ist niedergelassene Therapeuten, die in einer Praxis sitzen.
Ja.
Das heißt, wenn man ein gewisses Funktionsniveau noch hat, also wenn man seinen Alltag strukturiert bekommt, wenn man in der Wohnung noch zurechtbekommt, wenn man
Termine wahrnehmen kann,
dann geht man zum ambulanten Psychotherapeuten. In die Tagesklinik geht man, wenn man tagsüber schon Schwierigkeiten hat, im Alltag sich zurechtzufinden, wenn die Belastung tagsüber schon so groß ist. Da ist man dann von morgens bis nachmittags, früher Abend würde ich mal sagen. Das ist so die Vorstufe vom stationären Setting. Da ist man wirklich rund um die Uhr vor Ort, hat sein Zimmer mit einem Zimmernachbarn meistens. Und das ist wirklich für die schweren Fälle, wenn das Funktionsniveau deutlich herabgesetzt ist, wenn bei suizidalen Krisen ist stationäre Therapie oder Aufnahme immer indiziert, also wenn ihr Suizidgedanken habt, dann geht bitte in die Klinik.
Und man muss auch dazu sagen, so eine Klinik ist nicht wie ein Krankenhaus, ne? Also es ist schon nochmal eine andere Atmosphäre, also man ist dann nicht in so einem Bett mit so Seitendingern oder sowas.
Fesseln meinst du?
Und das sowieso, also, nein, das meine ich nicht. Ich meine, ja, also, das ist nicht, da sind keine Monitore um einen rum oder sonst was, das ist ein Zimmer halt.
Das ist ein Zimmer, also natürlich aus unterschiedlich. Der Jugendherberge ist nicht ganz ja. so toll und super nett alles in vielen Kliniken. Ja. Aber die Ärzte und Psychologen, die da arbeiten, und die Pfleger tragen meistens auch keine Kittel und nichts, ja. sondern das sind da in Privatklamotten. Und das ist alles so ein bisschen netter oder nicht ganz so medizinisch.
Ja.
Genau. Und was man auch noch wissen muss, im stationären Setting arbeiten zumeist keine Psychotherapeuten, sondern Psychologen. Das sind Leute, die halt Bachelor und Master Psychologie studiert haben und dann dürfen die auch im Krankenhaus arbeiten.
Ja.
Weil Psychotherapeuten meistens nicht bezahlt werden in einer Klinik. Entsprechend ihre
Wenn die zu teuer sind, genau, sind zu teuer, ja.
genau.
Aber ein Psychologe in der Klinik ist ja auch schon eine super. Also das machst du ja
jetzt. Das mache ich jetzt gerade, genau. Ich arbeite jetzt gerade als Psychologe im Entzug, als Teil meiner Ausbildung. Und auch da, das hilft auch schon.
Ja. Okay. Ja gut, wie soll ich vielleicht mal sagen, wie ich an meinen Therapieplatz quasi gekommen bin?
Ja, du Oder? Hast den. Ja, mach mal.
Ja, okay. Also wie funktioniert die Therapieplatzsuche? Also bei mir war das ein bisschen anders. Ich war ja sehr akut krank und es ging mir sehr schlecht. Und ich wollte unbedingt sofort einen Therapieplatz. Und Klinik war in dem Moment irgendwie nicht in meinem Kopf. Irgendwie, also im Nachhinein habe ich schon mal gesagt, in einer anderen Folge hätte ich es machen sollen, in die Klinik zu gehen. Aber in dem Moment war das irgendwie bei mir nicht so präsent. Und ich hatte eben die Möglichkeiten, aufgrund meiner eigenen finanziellen Situation, die Therapie erstmal privat zu zahlen. Deswegen bin ich auf jeden Fall ein Ausnahmefall, denn ich habe innerhalb von einer Woche oder zwei einen Therapieplatz gefunden in einer Großstadt. Also auf dem Land ist es ein bisschen leichter, je nachdem, wo man wohnt. Oder in kleineren Städten ist es meistens ein bisschen leichter als jetzt
kann so leichter in sein, ja.
Berlin oder Hamburg oder so, genau. Und habe sehr schnell einen Platz bekommen bei einer Therapeutin, die dann über ein Kostenrückerstattungsverfahren heißt das, was ein extrem fehlleitender Begriff ist, erzähle ich euch gleich warum, dann im weiteren Verlauf das dann über die Kasse abrechnen konnte. Aber wie gesagt, erstmal habe ich ein paar Sitzungen so gemacht, das kostet ungefähr 100 Euro, mal so plus minus paar Euro. Das ist festgesetzt, also sie können nicht einfach irgendwas von euch verlangen. Und da, ja genau, da hatte ich dann Glück und konnte sofort anfangen, war dann einmal die Woche da.
Und das ist auch der Tipp, wenn man die Möglichkeiten hat, das ist der Weg zum schnellsten Therapieplatz. Man muss es selbst bezahlen. So traurig und bescheuert, wie das ist, wenn ihr schnell in Therapie kommen wollt und es ambulant sein soll, nicht stationär, dann ist das der Weg. Das ist leider so.
Ja, man muss auch dazu sagen, es reicht auch, wenn ihr vielleicht 300 Euro, 400 Euro habt. Also ich weiß, das ist auch schon unglaublich viel Geld, aber so 3-4 Sitzungen können auch schon reichen. Wenn man dann nämlich da hingeht und sagt, hey, ich möchte eigentlich einen Kassensitz, können Sie mir da helfen?
Kassenplatz,
genau. Und dann kann das über die Therapeutin oder die Therapeuten etwas schneller laufen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist nicht möglich, sondern man muss sich ganz normal einen Kassenplatz suchen. Dann ist der sinnvollste Weg wirklich anrufen oder E-Mail. Und ich weiß, es ist komplett dumm, weil wenn man psychisch krank ist, dann ist meistens anrufen und E-Mail was einem nicht so leicht fällt. Ansprechpartnerinnen oder Therapeutinnen findet ihr auf ganz vielen Webseiten, die wir euch in den Shownotes verlinken. Und da würde ich nicht nur fragen, ob sie einen Platz haben, sondern auch, ob sie Erstgespräche oder Sprechstunden anbieten. Dann kommt man manchmal, kann man da so reinrutschen quasi, wenn dann doch jemand abspringt oder die eine Lücke haben oder sonst was. Es wird euch auch sehr oft angeboten werden, nur ein Erstgespräch zu haben und keine Garantie auf einen weiteren Platz. Das ist dann die Frage, wie eure Kapazitäten aussehen, ob ihr sagt, das traue ich mir zu, erstmal nur für eine Stunde hinzugehen und dann wieder von vorne quasi zu suchen und das Risiko einzugehen, dass der halt dann wirklich keine Therapie weiter anbieten kann. Oder ob man sagt, nee, okay, dann gehe ich da gar nicht erst hin, sondern suche erstmal noch weiter. Was auf jeden Fall schon sinnvoll ist, von vornherein dokumentiert eure Anrufe und E-Mails in einer Liste, denn das braucht ihr später, wenn ihr von der Kasse Geld haben wollt, so wie ich das gemacht habe. Denn dann
Und leider machen das nicht alle Kassen mit.
Ja.
Das muss man dann selber
gucken. Ach so, echt?
Nicht alle Kassen machen das mit. Manche Therapeuten sagen auch gleich, ah, wenn sie bei der Kasse sind, dann da haben wir so schlechte Erfahrungen gemacht, das wurde nie bewilligt, das machen wir nicht mit ihnen.
Ah, okay, das ist natürlich mega doof. Nee, ja. Also ich bin bei der TK und die waren zwar jetzt auch nicht ultra begeistert davon, aber die haben es auf jeden Fall bewilligt. Und was auch geht, sind die Terminservicestellen der Krankenkasse.
Genau, die 116117.
Genau, das ist eine Telefonnummer, da kann man...
Und eine Website auch.
auch eine Akutbehandlung vermittelt bekommen. Das ist eben auch eine Möglichkeit.
Aber da geht es eigentlich hauptsächlich um diese Sprechstunde,
ja,
die man da bekommt. Weil die Therapeuten müssen nämlich Sprechstunden, Therapeuten, die einen Kassensitz haben, die nicht nur privat abrechnen, müssen eine Sprechstunde anbieten. Und wenn diese Sprechstunde dann angeboten wird und man da teilgenommen hat, dann bekommt man ein Formular. Und mit diesem Formular kann man sich dann weiter auf die Suche begeben nach einem Therapeuten, der im Zweifel nur privat abrechnet, aber dann eben das über das Kostenerstattungsverfahren mit den Krankenkassen das abrechnen kann.
Genau, so ist, macht das meine Therapeutin, die hat keinen Kassensitz. Das heißt, ich hätte auf keine Art sofort bei ihr quasi mit meiner Krankenkassenkarte wie beim Arzt vorbeikommen können und hätte das abrechnen können, sondern es ist bei mir so gelaufen, ich bin da hingegangen, dann habe ich das mit ihr besprochen, dann hat sie gesagt, ja, ich halte sie auch für therapiebedürftig, lassen Sie uns das anstoßen. Dann musste ich zu meinem Hausarzt, habe den Konsiliarbericht da bekommen, dann musste ich eine Liste und so eine Art Anschreiben an die Krankenkasse richten, wo ich dann erklärt habe, warum ich halt das brauche. Dann hat meine Therapeutin auch nochmal so einen Bericht geschrieben und ich musste quasi beweisen, dass ich alles versucht habe, um an einen Therapieplatz zu kommen, nämlich irgendwo anrufen und...
Und dafür ist eben die Liste mit den dokumentierten Anrufen und E-Mails wichtig. Und das kann variieren von 5 bis 30.
Ja, die haben da sehr, die haben da sehr unterschiedliche Anforderungen. Die können das natürlich nicht alles im Detail nachprüfen, wo ihr jetzt wann wie angerufen habt. Das gibt ja auch noch Datenschutz und sowas. Aber es ist sinnvoll, schon mal so eine Liste zu haben und schon mal zu sagen, hey, ich habe wirklich nichts bekommen.
Ja, und ihr müsst eben bei Therapeuten anrufen, die einen Kassensitz haben.
Ja.
Und die findet ihr dann zum Beispiel bei therapie.de.
Ja, genau. Und dann habe ich das da hingeschickt und hat das halt ein bisschen gedauert und haben die das erst abgelehnt. Das ist auch typisch, die lehnen das meistens ab. Ihr habt dann ja schon euren Therapeutin an eurer Seite und die hat mir dann Mut gemacht und hat gesagt, kein Problem, das passiert jedes Mal, wir schicken dann nochmal was. Dann habe ich nochmal so einen Zettel hingeschickt und dann nach ein paar Wochen haben sie es dann genehmigt und dann genehmigen sie meist direkt in so Blöcken.
Genau.
Und
das
zwar
dann Kurzzeittherapie 1, das sind 12 Blöcke, dann gibt es nochmal Kurzzeittherapie 2, das sind auch nochmal 12 Blöcke und dann ist die Langzeittherapie mit 60.
Genau.
Bei der kognitiven und Verhaltenstherapie.
Bei den ich hätte das auch kriegen können, glaube ich.
Ja, du machst ja auch Verhaltenstherapie.
Achso.
Aber bei Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierten Therapieformen sind das ja nochmal andere Blöcke.
Ah,
das ist deutlich länger. Okay. Aber genau, was auch noch... was mir eben auch noch eingefallen ist, wie man an Therapie kommen kann, ist zu gucken nach Therapeuten in Ausbildung. Die haben oftmals auch Kapazitäten oder mehr Kapazitäten. Das sind dann so Personen wie ich, die in ihre ambulanten Fälle machen während der Ausbildung. Die sind noch nicht fertig mit der Therapieausbildung, aber sie stecken mittendrin und sie werden supervidiert. Das heißt, es ist für alle paar Stunden wird der Therapiefortschritt mit einem approbierten Therapeuten besprochen, sodass da eine gute Therapie gewährleistet ist. Und im Zweifel ist die Therapie sogar besser, weil die eben noch mit jemandem sprechen, manchmal auch in der Gruppe wird dann gesprochen, was sinnvolle nächste Schritte sind. Und das ist eben, wenn man approbiert ist, nicht mehr der Fall, dann muss man das nicht mehr machen.
Mhm.
Also falls man da Sorge hat, dass Leute in der Ausbildung eben noch nicht so gut sind wie approbierte Therapeutinnen.
Ja, und sie haben halt auch ganz frisches Wissen, ne? Weil wenn du einen älteren Therapeut oder Therapeutin hast, kann es ja auch sein, dass es wie bei Ärzten schon so ein bisschen alte Schule quasi ist, womit man sich dann vielleicht auch nicht so wohl oder nicht so verstanden fühlt. Also zum Beispiel meine Therapeutin ist auch voll jung, die ist, keine Ahnung, vielleicht so Mitte 30 oder Anfang 30 und ich fühle mich halt auch voll oft von ihr einfach in meiner Lebensrealität abgeholt und verstanden, weil die halt auch, ist eine Frau, die ist jung, die weiß, wenn ich, keine Ahnung, über halt Probleme als Frau spreche, was ich damit meine. Und das tut mir persönlich zum Beispiel total gut, weil ich habe jetzt ich habe ein sehr distanziertes Verhältnis zu meiner Therapeutin, was ja auch genau das Ziel eigentlich sein sollte oder zumindest keine freundschaftlichen Gefühle sollte man hegen. Also das halte ich zumindest für nicht sonderlich förderlich, aber das gibt mir trotzdem das Gefühl, jetzt nicht mit einem Computer zu reden oder so. Ja. Und genau, das ist ja aber einfach auch persönliches Gefühl, was man da lieber mag und was nicht.
Genau, und was gibt es noch für Möglichkeiten?
Man könnte auch über so Online-Portale das erstmal versuchen. Ich weiß, dass es auch Portale gibt, die einem helfen, was zu finden. Das hat mir ein Kumpel neulich erzählt, dass er sich da quasi gemeldet hat und die dann wie so eine Art Makler für dich einen Therapieplatz suchen.
Interessant.
Es hat super schnell bei ihm funktioniert und dann hat er sofort eine Rückmeldung gekriegt, so hier, da wäre noch ein Kassenplatz in ihrer Nähe frei, rufen Sie da an. So, also muss ich schon selber dann drum kümmern, aber die haben, ich weiß nicht so genau, wie das finanziell, also woher die ihr Geld kriegen, weil er musste das nicht bezahlen oder so, aber Also weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall gibt es da auch noch ein paar Möglichkeiten.
Ja, und es gibt ja auch mittlerweile Online-Therapie grundsätzlich.
Das auch, das genau, ist, ja.
Falls ihr irgendwo auf einer einsamen Insel wohnt, auf einer Hallig in Norddeutschland zum Beispiel, und dann nicht jedes Mal ans Festland wollt für eine Therapie, gibt es eben auch Online-Therapie, die auch von der Kasse bezahlt wird.
Ja.
Und grundsätzlich kann man auch in kann man sich auch immer in einer Notaufnahme vorstellen, wenn man, wie gesagt, Suizidgedanken hat, gar nicht mehr weiter weiß oder eine absolute Krise ist, wenn es einem ganz, ganz, ganz schlecht geht, dann kann man auch auf jeden Fall in die Notaufnahme gehen und dann wird weiter geguckt, ob es dann ambulant in der Klinik Angebote gibt oder eben Tagesklinik in der Aufnahme sinnvoll ist oder sogar stationär.
Ja.
Ob er gleich da bleibt, das kommt auch davon.
Und ich wollte nochmal sagen zu dem ganzen Prozess. Erstmal, man kann sich natürlich immer Hilfe suchen von Angehörigen, Freunden, irgendwie so. Man könnte auch bei der Nummer gegen Kummer vielleicht anrufen, könnte ich mir vorstellen, und fragen so, hey, ich würde gerne einen Therapieplatz anfangen, ich traue mich nicht, kannst du mir irgendwie mal gut Mut zusprechen oder so, wenn man vielleicht keine Freundin hat, mit der man darüber reden möchte. Das könnte ich mir auch vorstellen, das ist eine gute Idee. Das schämt euch da null, wenn ihr da Hilfe für braucht, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, der hasst telefonieren, und da war ich auf jeden Fall sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen konnte. Und wo ich euch wirklich komplett die Angst nehmen kann, ist, dass euch irgendjemand verurteilen wird in diesem ganzen Prozess. Also wie gesagt, bis auf vielleicht eine blöde ärztliche Erfahrung, weil die einfach null Ahnung haben und zum Teil halt auch einfach so alte weiße Männer sind.
Ja, leider. Nicht alle.
Nicht alle natürlich. Es gibt immer schwarze Schafe und es gibt auch immer unter den alten weißen Männern noch jemanden, der da empathisch drauf reagiert. Aber jetzt im Therapiekontext oder im klinischen Kontext wird niemand euch blöd angucken und sagen so, hä, was willst du denn jetzt mit dem Therapieplatz? Und wenn das jemand macht, dann ist die andere Person das Problem und nicht ihr. Denn es ist absolut legitim und sinnvoll, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, bevor es einem total schlecht geht. Und ihr müsst euch nur mal einen Podcast, eine Doku oder irgendwas über Kliniken oder Ärztinnen oder sonst was angucken. Die werden alle jedes Mal sagen, ich wünschte, die Leute würden früher kommen. Ich wünschte, die würden kommen, wenn es nicht total schlecht ist. Weil das ja auch, wie bei allen Sachen, dann am Ende die schnellere Behandlung ist.
Ja.
Also wenn es schon total mies geht und man für nichts mehr in der Lage ist, dann ist halt auch die Behandlung viel schwieriger. Und ich habe zum Beispiel neulich auch einen Podcast über Kinderwunschkliniken gehört und der Leiter davon hat gesagt, ich wünsche, die Leute würden kommen, bevor sie das erste Mal überhaupt probieren, ein Kind zu bekommen. Weil es dann halt zum Teil viel leichter ist und vieles von vornherein geklärt werden kann. Deswegen, falls ihr das in euch das Gefühl tragt, ich glaube, Therapie wäre für mich das Richtige, dann ist das jetzt hier euer Zeichen, euch darum zu kümmern, frühzeitig und nicht zu spät. Und dann im Zweifel, wenn das eure Sorge ist, damit eine geringere Belastung fürs System zu sein. Denn ihr seid eine größere, wenn ihr das über Jahre und Jahrzehnte sehr toll, doll mit euch rumschleppt.
Ja, definitiv, das sehe ich auch so.
Und vielleicht das Letzte, kriegt man eine Diagnose, wenn man dahin geht? Also geht man quasi das erste Mal zur Therapie und dann geht man nach Hause und hat so ein Pam, du hast jetzt das.
Jein, wenn ich nämlich bei der Sprechstunde war, dann gibt es zumindest eine Verdachtsdiagnose. Dann wird der Therapeutin wird dann sagen, ja, es könnte sich darum handeln. Das steht dann wahrscheinlich, ich glaube, das steht auf dem PTV11 drauf, ich bin mir nicht sicher. Da steht dann drauf, Verdacht auf Depression, Verdacht auf PTBS, irgendwie sowas.
Ja.
Das kann schon ein erster Hinweis sein. Das muss sich aber nicht unbedingt bestätigen. Und wenn es Hinweise auf mehrere Störungen gibt, dann werden die da wahrscheinlich auch aufgelistet. Das ist aber am Ende nicht in Stein gemeißelt, das kann sich auch nochmal verändern.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob es einem immer kommuniziert wird. Also wenn man natürlich im PTF, also das ist PTV11, das ist so ein Zettel, den man bei diesem Erstgespräch quasi ausgefüllt bekommt von dem Therapeuten. Wenn man sowas hat, dann steht das natürlich drauf, man liest das dann ja. Aber zum Beispiel, meine Therapeutin hat nicht ein einziges Mal irgendeine Diagnose ausgesprochen, angesprochen, ausgestellt oder sonst irgendetwas gemacht. Ich habe sie ehrlich gesagt nie gefragt, warum.
Kannst du mal machen.
Also nein, doch, das stimmt gar nicht. Sie hat schon manchmal so ein bisschen erklärt, nämlich, dass sie, also mein individuell großes Problem ist ja, dass ich ganz dolle Probleme habe, mich um mich zu kümmern, sanft mit mir zu sein, Verständnis mit mir zu haben, bla bla bla. Und ihr Credo war halt immer, in meinem Fall jetzt, ich darf mich annehmen, ich darf sanft zu mir sein, ich darf Ruhe haben, ich darf mein Leben so gestalten, wie ich möchte, egal, ob ich eine Diagnose habe oder nicht. Das ist natürlich total krankheitsabhängig, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, so auf diese Art damit umzugehen und auch total individuell von Person zu Person. Aber nicht jede Therapie läuft so, dass man quasi immer und immer über diese Diagnose spricht. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, danach nie mit jemandem darüber so explizit gesprochen. Also es spielt eine in meinem Fall sehr untergeordnete Rolle, was jetzt diagnosemäßig auf meinem Zettel steht.
Ja, das ist bei anderen eben anders, wie du schon gesagt hast, ne? Es gibt auch verschiedene Art und Weisen, wie man so eine Diagnose verarbeitet. Ne? Manchen Leuten hilft das, so eine Klarheit zu bekommen. Ah, okay, das habe ich. Das kann helfen, so einzuordnen. Okay, das ist jetzt meine Erkrankung. Es gibt auch andere Menschen mit dieser Erkrankung. Das ist ganz unterschiedlich. Manche Leute benutzen das, das ist schon eine Wertung drin, die benutzen das dann als Vorwand für irgendwas. Das kann auch passieren. Das kommt immer ganz drauf an, was für ein Fall das gerade ist.
Ja. Und was man ja auch sagen muss, und das ist auch eine neuere Entwicklung in dem ganzen Bereich, Diagnosen werden ja innerhalb von einem Diagnose, wie heißt das, das ICD, was ist das?
Das ist ein Klassifikationssystem für Erkrankungen.
Also quasi wie beim Arzt, wenn man sagt, okay, ein Knochen ist durchgebrochen, dann ist es ein Bruch. Gibt es sowas auch für psychische Erkrankungen? Das heißt ICD und das wird auch immer wieder erneuert.
Das ist nicht nur für psychische Erkrankungen, nur die F-Diagnosen sind.
Ach so, stimmt. Alle Krankheiten.
Alles, anders, was, ne? wenn auch früher auf dem AU-Schein stand dann drauf, du hast J26 und das ist dann, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist eine Grippe oder Magen-Darm oder whatever.
Stimmt, du hast recht.
Und bei psychiatrischen Diagnosen sind es eben die F-Diagnosen.
Ja, genau, du hast recht, das ist Quatsch. Man kriegt immer, wenn man eine Krankschreibung hat, da steht da halt irgendeine Zahl drauf. Und die steht dann halt für eure Krankheit. Und das ist auch bei einer psychischen Erkrankung so. Ja. Und das wird auch immer erneuert, quasi, dieses Klassifikationssystem. Ja. Deswegen heißt das dann ICD-10 oder ICD-11. Glaube ich, ihr seid bei 11 jetzt, oder?
Ja, 11 soll es seit einigen Jahren. Ich glaube, seitdem ich studiere, wird darüber gesprochen. Das ist immer noch nicht implementiert.
Ah, okay.
Also mal gucken, wann das kommt. Also darüber kann man sich auch streiten, ob das überhaupt Sinn macht, ne? Weil viele psychische Erkrankungen stehen auf verschiedenen Symptomen und manche Symptome treffen halt für verschiedene Krankheiten zu.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass diese ganze Idee von, okay, du hast das, auch langsam viel hinterfragt wird und bei manchen Krankheiten eigentlich schon total nebensächlich geworden ist, weil das halt gerade bei psychischen Erkrankungen ein Spektrum ist und du hast halt Symptome so und nicht, also eine psychische Erkrankung gleicht halt nicht der nächsten. Das hatten wir auch letztens schon.
Ja.
Und das ist auch total wichtig, wenn man eine Diagnose bekommen hat und das Gefühl hat, irgendwie sehe ich mich da, fühle ich mich damit nicht so gesehen. Das ist okay. Also das, nur weil in irgendeinem, also weil vielleicht nicht jedes Symptom auf euch zutrifft, heißt das nicht, dass ihr das nicht habt oder andersrum quasi. So ist es jetzt zum Beispiel bei meiner ADHS oder bei ganz vielen Frauen mit ADHS-Erkrankung, eben weil ADHS unter Frauen so untererforscht ist und so wenig Beachtung bekommen hat, sind auch die Diagnosekriterien für ADHS total unterkomplex in Bezug auf Frauen. Und deswegen treffe ich halt ganz viele Diagnosekriterien nicht. Aber weil ich eine total gute Psychiaterin hatte, die total modern ist und total auf total vielen Konferenzen war in den letzten Jahren und so weiter, hat sie das trotzdem diagnostizieren können, weil sie den richtigen Fragebogen und die richtigen Fragen gestellt hat und eben Erklärungsmuster dafür gefunden hat, wieso ich manche Symptome nicht treffe.
Ja.
Also das nochmal zum Thema Diagnose. Okay, und jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Was passiert denn so, wenn man da so hingeht? Also jetzt mal angenommen, so erste Therapiestunde.
Davor hatten wir noch eine Frage, was passiert, wenn ich den Platz dann bekomme? Das haben wir eben schon angerissen. Dann gibt es erstmal 2 bis 4 probatorische Sitzungen. Da wird geguckt, was könnte es sein?
Mhm.
Ist es störungswertig? Da guckt auch der Therapeut, kann ich mir die Zusammenarbeit mit dieser Patientin vorstellen?
Mhm.
Das kann nämlich auch sein, dass der Therapeut sagt, nee, das passt nicht zwischenmenschlich. Und das ist ganz in Ordnung so. Das könnt ihr nach diesen 4 Sitzungen auch sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das sagt. Wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt irgendwie nicht zwischen euch. Die Chemie passt nicht. Irgendwas ist auf. Ihr könnt euch nicht fallen lassen. Ihr könnt euch nicht, ihr habt Vertrauensprobleme, keine Ahnung, die in der anderen Person liegen.
Mhm.
Dann ist es wichtig, das anzusprechen. Weil nur eine gute, gefestigte therapeutische Beziehung kann zu Therapieerfolg führen. Das ist ganz wichtig. Die therapeutische Beziehung ist das Wichtigste.
Mhm. Und eigentlich. Das bedeutet aber ja nicht, dass man irgendeine Art von freundschaftlichem Verhältnis zu seiner Therapeutin aufbauen muss. Also,
Es ist auch normal, dass man was gespiegelt bekommt, was einem nicht passt. Wenn man nämlich dann hört, so, sie müssen auch mal sich raustrauen, sie müssen das auch mal aushalten und man sagt, nee, die ist blöd, die sagt, ich soll mich mit Spinnen konfrontieren, das finde ich kacke, die ist scheiße, dann ist es nicht die Schuld der Therapeutin oder die Schuld der therapeutischen Beziehung, sondern dann ist das erstmal eure Krankheit, die da spricht, die euch das weiterhin vermeiden möchte, Spinnen sich anzugucken, denen zu nähern. Aber das ist kein Grund, die Therapie dann abzubrechen, nur weil dann die Therapeutin mal was sagt, was einem nicht passt.
Genau, da geht es eben das wirklich eher so, um die Chemiefrage. Nicht so sehr, was die inhaltlichen Aussagen sind, sondern auch, ich könnte mir auch vorstellen, die Räumlichkeiten zum Beispiel. Also wenn man sich da in diesem, vielleicht ist das eine Umgebung, in der man sich total unwohl fühlt oder die Räume erinnern einen an irgendwas oder was auch immer, dann.
Oder die Therapeutin, irgendeinen blöden Lehrer, der atmet gleich oder der spricht gleich, der sieht so ähnlich aus, hat immer die gleichen Klamotten an oder keine Ahnung, auch der trägt eine Kette, die der Ex-Freund getragen hat. Mhm. Und dann kann man das vielleicht ansprechen oder dann kann er die ablegen oder was auch immer. Aber wichtig ist, dass ihr da auch offen und ehrlich seid.
Und andersrum, Therapeutinnen sind ja auch Menschen. Also wenn ihr abgelehnt werdet von einem Therapeuten, dann hat das nicht unbedingt damit was zu tun, dass ihr irgendwie nicht krank seid oder zu krank seid, sondern zum Beispiel, dass ihr den Therapeuten an jemanden erinnert und der schon von vornherein das Gefühl hat, ich kann hier gar nicht neutral bleiben oder gar nicht professionell bleiben. Und dann nimmt er seine Aufgabe sehr ernst, indem er sagt, das kann hier so nicht funktionieren, ich lehne sie ab als Patientin. Ja. Das hat auch nichts mit euch zu tun, sondern das ist, dann könnt ihr sogar sehr froh sein, weil ihr dann jemanden erwischt habt, der so professionell war, dass er dann lieber darauf verzichtet hat, da über Geld einzunehmen oder den Patienten zu haben.
Genau. Und das manchmal ist es auch als Therapeut, dass man sagt, ich habe gerade sehr viele sehr anstrengende Patienten von der Symptombelastung sehr anstrengend. Das ist nämlich auch für den Therapeuten belastend. Wenn man sehr viele sehr kranke Menschen hat, belastet das einen auch. Dass man dann sagt, das ist gerade Selbstfürsorge, dass man sagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht an oder
dass es einfach zu viel wird, genau. Okay, dann kommen wir aber dann jetzt zu, wie ist denn so die erste Therapiestunde? Das ist eigentlich auch meine Antwort, weil du warst ja noch nicht in der Therapie. Ich wollte
gerade sagen, erzähl doch mal.
Also man muss sagen, als Therapeut muss man im Rahmen seiner Ausbildung auch sowas Ähnliches wie Therapie machen. Das macht Lukas gerade, Selbsterfahrung heißt das. Da spricht man dann unter anderem auch ganz viel über seine beruflichen Erfahrungen. Und
Biografie.
Genau, aber es ist auch ein bisschen therapeutisch. Also du sprichst ja auch über Sachen, die jetzt nicht direkt was mit deinem Beruf zu tun haben, richtig?
Ja. Genau. Aber es ist keine richtige Therapie sozusagen.
Ja, aber deswegen hast du jetzt schon mal so ein bisschen dieses Setting kennengelernt. Ja. Und meine Erfahrungen sind auch sehr begrenzt. Ich war nur bei einer Therapeutin, weil das bei mir gut gematcht hat.
Und bei mehreren Psychiatern hast du auch Erfahrungen gemacht.
Ja, die Psychiatererfahrung, ja, das kann ich ja gleich nochmal kurz sagen. Und bei mir war das so, meine Therapeutin sitzt in einer Gemeinschaftspraxis und das sind dann nicht wie bei Ärztinnen, da gibt es selten jetzt irgendwie hier vorne so eine Arzthelferin oder sowas, sondern das ist meistens einfach wie so eine Art Wohnung strukturiert, du gehst rein, dann sitzt du dich auf so einen kleinen Stuhl, also so habe ich es auch von Freundinnen gehört, dass es bei ihnen genauso war, und dann kommt irgendwann dein Therapeut oder deine Therapeutin aus ihrem Zimmer raus und sagt so, hallo, kommen Sie gerne mit, und dann gehst du da in ihr Büro oder in ihr Zimmer und das ist meistens wirklich einfach auch nur ein Zimmer, meistens sind da irgendwie gemütliche Stühle oder ein kleines Sofa und bisschen Deko und Schreibtisch, genau, und der Therapeut oder Therapeutin hat dann ihren eigenen Stuhl, so ein bisschen so einen Meter von einem entfernt oder anderthalb oder so. Man sitzt sich so gegenüber wie bei so einem, bei so einem Gespräch einfach. Ja,
oft steht noch ein kleiner Tisch in der Mitte, wo man dann seinen Tee oder sein Getränk abstellen kann, wenn man das angeboten bekommt vom Therapeuten.
Ja, schon. Ich kriege zum Beispiel immer Tee. Hallo, möchten Sie einen Kaffee oder einen Tee? Man sagt immer, nein, danke.
Und manche sagen, es gibt keine Getränke, weil das lenkt ab. Und manche haben da auch so eine kleine Taschentuchbox in der Mitte stehen. Das finde ich mal ganz nett. Das merke ich immer, wenn man die dann anbietet, die Taschentücher, dann kullert dann doch nochmal die eine Träne mehr als die andere, als anders.
Ja, das hätte mir vielleicht auch ein bisschen geholfen, hätte ich da mehr Encouragement erfahren. So, ich habe nämlich nie geweint in der Therapie, weil am Anfang war es mir unangenehm.
Man muss auch nicht weinen.
Nee, ich weiß, das ist auch überhaupt nicht, aber manchmal hätte ich es mir schon gewünscht, manchmal kam es dann, aber dann war ich schon so 10-mal da und dann dachte ich so, nee, jetzt ist es irgendwie peinlich, jetzt noch mit Weinen anzufangen.
Das quatscht man das.
Ja, ich weiß, das ist auch Teil meiner Krankheit und wenn ich das meiner Therapeutin erzählen würde, dann würde sie auch sagen, ach, Frau Sielmann. Aber, nichtsdestotrotz hätte das vielleicht geholfen. Aber bei mir stehen auch Taschentücher, so ist nicht. Und was zum Beispiel bei mir auch rumliegen, sind so Skills. Also zum Beispiel so Nadelbälle oder Chili-Bonbons.
Igelbälle.
Ja, so kleine Nadeln sind da dran. Das war schon mehr als ein Igel. Das ist nicht das Gummi, das Ding.
Ja,
das
ist auch Metall. So, ja, genau. Aber es sind keine Nadeln, die stechen. Sondern tun so ein bisschen weh.
Oder so Chili-Bonbons, alles, was einen von starken Anspannungszuständen zurückholt.
Das findet man dann meistens bei Verhaltenstherapeuten. Bei einem Psychoanalytiker würde man das wahrscheinlich eher nicht finden.
Ja, weil das genau, weil es ist ja dann ein praktisches Tool quasi, was man anwenden kann.
Hast du, glaube ich, schon gesagt.
Ja, genau. Und dann, die ersten Sitzungen eigentlich, also wie die Sitzungen genau ablaufen, ist natürlich super, super individuell. Je nachdem, was ihr habt, wer ihr seid und was eure Therapeutin für einen Ansatz hat.
Für einen Stil
auch. Und was sie auch, genau, für einen Stil hat, was sie für eine Person ist. Wie gesagt, das sind ja Menschen. Und genauso wie jeder Freund euch auf eine andere Art und Weise hilft, wenn ihr mit dem redet, so hilft euch ja der Therapeut auf eine andere Art und Weise.
Was ganz wichtig ist, es gibt ein Wirksamkeitsparadox, nämlich alle Therapieschulen sind in etwa gleich wirksam. Also es ist am Ende egal, was du machst, sondern jede Therapie wirkt in etwa gleich gut.
Das ist auch schon eigentlich gut zu wissen. Da kann man schon mal auf jeden Fall keine falsche Entscheidung treffen. Ja. Höchstens eine, die sich vielleicht nicht so gut anfühlt.
Ja, es passt halt vielleicht nicht so gut. Das kann man natürlich merken.
Ja. Und bei mir laufen die Sitzungen immer so. Sie sagt immer am Anfang, wie geht's Ihnen denn? Und dann muss ich mir manchmal ein bisschen was aus den Fingern saugen, weil gerade dann, als es nicht mehr so krass akut war, hatte ich ja jetzt nicht jede Woche so einen riesen Haufen Probleme. Und zum Beispiel ist meine Therapie auch so gelaufen, dass ich null über so Alltagssituationen gesprochen habe. Also ich habe so gut wie nie irgendwie so, ja, diese Woche habe ich das und das oder diese Woche hat mein Freund so oder diese Woche habe ich mich mit einer Freundin gestritten oder sowas. Also ich habe ganz, ganz, ganz wenig über mein tatsächliches Leben gesprochen quasi und auch zum Beispiel ganz selten Namen genannt. Also ich weiß nicht mal, ob sie wüsste, wie du heißt, sondern ich habe oft gesagt, mein Mann oder eine Freundin oder sonst irgendwas, weil ich das für mich selber überhaupt nicht brauchte, das so zu teilen. Sondern mir ging's, ich wusste halt schon ziemlich schnell von Anfang an, dass ich Probleme habe in meinem Kopf, offensichtlich, aber mit meinen eigenen Gedanken und meinen eigenen Wahrheiten und die Dinge, die ich über mich glaube oder über die Welt glaube oder über Leistung oder was auch immer. Und das zeigt sich dann zwar in ganz, ganz vielen Alltagssituationen, aber das Grundproblem ist immer das Gleiche. Und ich habe basically die gesamten letzten 2 Jahre jede Woche über das Gleiche geredet. Nämlich, wie kann ich diese Gedankenmuster umformen? Wie kann ich diese Gedankenmuster verlernen? Woher kommen, also nicht so richtig, woher kommen die, sondern die sind jetzt halt da. Wie kann ich auf bessere Art und Weise damit umgehen? Wie kann ich auf bessere Art und Weise mit mir umgehen? Mhm. Und wie man zu diesen Erkenntnissen kommt, das ist halt der individuelle Weg. Und das kann zum Beispiel, wollen wir da ja schon drüber reden?
Was willst du denn?
Ja, doch. Die Frage war ja zum Beispiel, inwiefern lässt man sich leiten vom Therapeuten oder steuert man selbst die Sitzung? Genau, das passt ja jetzt ganz gut. Ich zum Beispiel steuere halt selbst die Sitzung, weil meine Therapeutin halt den Ansatz fährt oder vielleicht auch nur bei mir den Ansatz fährt, ganz, ganz wenig zu sagen. Sie fragt dann manchmal, ah, okay, wollen Sie dann so über sich denken? Oder, ah, ist das so der Weg, den Sie für richtig halten? Oder so. Also sie stößt mich so an. Aber sie hält es auch aus, wenn ich keine Antwort habe. Also manchmal sage ich dann so, ja, weiß ich nicht. Oder keine Ahnung. Und dann sagt sie so, ja, dann überlegen Sie nochmal. Und dann ist das auch manchmal so sehr awkward Stille. Aber das geht natürlich auch nur, weil sie mich kennt. Und weil sie weiß, dass ich halt jemand bin, der sehr viel dann gräbt und nachdenkt und viele Lösungen selber findet. Mein Problem ist halt eigentlich nie, dass mir die Erkenntnis fehlt, sondern dass ich so überzeugt bin von den Dingen, die ich glaube, dass mir jemand fehlt, der ein Korrektiv bildet. Also ich brauche jemanden, der sagt, aha, danke, dass Sie mir Ihre Gedanken hier dargelegt haben. Wissen Sie selber, dass Sie dumm sind, oder? Also so sagt sie es natürlich nicht, aber so basically, das ist der Tenor meiner Therapie.
Das klingt auch so das, was ich, nach dem, was ich manchmal zu dir sage.
Ja, das weiß ich ja auch, aber es ist halt natürlich nicht hilfreich, wenn du das sagst, sondern es muss
irgendwie... Nicht als Therapeut, als Ehemann.
Ja, aber es muss halt jemand Neutrales sagen. Ja. Und das funktioniert bei mir dann gut. Und dann sagt sie halt so, sind Sie dumm? Also sagt sie nicht, aber so, ich weiß, dass sie das gerne sagen würde. Und es stimmt ja auch. Also objektiv weiß man ja auch ganz oft, dass die Gedanken, die man hat, jetzt vielleicht nicht so schlau sind oder nicht so gesundheitsfördernd. Und manchmal war es dann auch so, dass sie ein bisschen mich angeleitet hat, wenn ich zum Beispiel bei einem Thema irgendwie so ganz lost war, dann hat sie vielleicht mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wo das herkommt oder ob ich andere auch so bewerten würde, hat sie mir so ein paar Gedankenanstöße gegeben. Ich habe auch ein, zwei Mal so ein bisschen so eine Art Aufstellung gemacht, wo ich mich zur Stühle gesetzt habe und dann so quasi mir vorstellen sollte, welche inneren Anteile bei mir so ein bisschen sprechen.
Stühle-Dialog.
Genau, also, aber das war dann natürlich auch freiwillig. Und ich weiß aber, dass zum Beispiel gerade junge Menschen oder Menschen, die sehr verschlossen sind oder sich noch nie so richtig mit ihrer eigenen Psyche beschäftigt haben, viel mehr Anleitung zum Teil kriegen. Es wäre ja auch gar nicht anders gegangen. Also wenn ich mich da jetzt hinsetze und sage, ich weiß nicht, was ich habe, dann muss ja irgendwas vom Therapeut oder der Therapeutin kommen. Und dann sind das aber auch eben eher so Fragen zur Selbsthilfe. Also es ist, glaube ich, ein sehr verbreitetes Vorurteil, dass Therapeutinnen einen irgendwie angucken mit so einem Laserblick und dann auf so magische Art und Weise irgendwas aus deinem Gehirn raussaugen.
Schön wär's. Das würde es manchmal erleichtern.
So ist es nicht. Es ist nicht wie bei so FBI-Sendungen, wo die so 2 Fragen stellen und dann plötzlich so, aha, jetzt habe ich sie durchschaut, sie sind doch eigentlich so und so. Mhm. Sondern es ist immer wieder ein, was ist das für ein Gedanke, woher kommt der, wollen Sie den glauben, bla bla bla. Es ist ein sehr, sehr repetitiver Prozess und es fühlt sich auch sehr oft so an, als würde man keinen Schritt weiterkommen, kommt man aber.
Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, ist halt diese kognitive Umstrukturierung, die da ganz wichtig ist. Und das ist halt, wir reden hier auch über jetzt hauptsächlich Verhaltenstherapie, weil Verhaltenstherapeut werde, wenn das eben auch Verhaltenstherapie bekommen hat sozusagen. Ja. Nur falls ihr jetzt euch fragt, wo eigentlich sowas bleibt wie Traumdeutung und freie Assoziation und whatever.
Ja,
das machen wir nicht.
Wir beide machen das nicht, richtig. Ja. Das machen dann vielleicht andere TherapeutInnen und dann geht es natürlich auch mehr in Tiefe oder in Richtung Kindheit oder sonst irgendwas. Aber vielleicht auch ein guter Hinweis, wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr würdet gerne über eure Kindheit reden, müsst ihr das auch nicht, um eine erfolgreiche Therapie zu machen. Also ich habe dazu schon nie drüber geredet.
Wie gesagt, ganz interindividuell. Halt, individuell. Ja. Das kann man nur von einem Bericht nicht auf alle anderen schließen.
Das, ne? Genau. Das
ist immer ganz wichtig. Das ist alles, was wir besprechen, ist zum Teil Meinung und eigene Erfahrung.
Ja, okay. Dann war oft die Frage, was das so ein Therapeut während so einer Sitzung denkt. Also was denkst du so? Und ich meine, du hast ja jetzt wirklich schon viel mit Menschen gearbeitet, die sehr, sehr, sehr krank waren und sehr, sehr schlimme Lebenserfahrungen gesammelt haben. Natürlich ist jetzt auch wieder nur, was denkst du? Aber du hast ja auch schon mit anderen Leuten deines Fachs gesprochen. Haben die Vorurteile? Machen sie sich über einen lustig? Reden die danach über die Patienten? Was passiert so?
Ja, ist die Antwort ja. Ganz viel passiert da eigentlich. Also, wir haben ja eben nicht diesen Laserblick, um zu wissen, was ist da jetzt wirklich los, sondern wir müssen da ganz tief in uns reinhorchen, was passiert da jetzt gerade mit uns, was für Hypothesen haben wir, was es sein könnte. Sind die Gefühle irgendwie echt? Oder wenn man zum Beispiel selber merkt, man wird jetzt irgendwie auch ganz, ganz schön traurig von dem, was der andere erzählt, der Patient, dann spricht das immer so dafür, dass es wirklich echte Gefühle sind und dass da ein guter Zugang zu den eigenen Emotionen schon da ist. Also man nutzt da auch seine eigene Gefühlswahrnehmung zur Diagnostik im Zweifel auch, wenn man merkt, irgendwie fühlt sich die Beziehung komisch an, der testet mich so komisch, der erzählt mir irgendwie so ein vom Pferd so, der überhöht sich total selbst, dann könnte es irgendwie so Richtung Narzissmus gehen, irgendwie so. Mhm. Also man hinterfragt sich die ganze Zeit eigentlich. Man überlegt, okay, was könnte es sein? Man tauscht sich auch mit anderen Kollegen aus. Man berichtet, was der Patient berichtet hat.
Aber ohne Namen natürlich.
Das unterliegt der Schweigepflicht. Aber man tauscht sich eben auch aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man selber gar nicht so eine richtige Idee hat, was es sein könnte. Und man kriegt ja dann ganz hilfreiche Tipps von außen. Also man macht sich viele Gedanken als Therapeut. Man hat auch mal Mitleid. Man sollte als Therapeut sowieso ein empathischer Mensch sein. Und manchmal werde ich auch traurig, wenn ich mir so eine Lebensgeschichte anhören muss. Und manchmal werde ich auch wütend, wenn der Patient, weiß ich nicht, also es ist dann in mir drin. Mhm. Ich sage dem das Patient nicht, dass ich jetzt wütend auf ihn bin, aber ich merke, da werde ich irgendwie so sauer, warum es jetzt schon wieder passiert ist oder was auch immer. Oder man ist auch enttäuscht mal, wenn der Patient, wenn man schon Sachen zigmal durchgekaut hat und der Patient es dann wieder so macht.
Mhm.
Das sind aber ganz normale Regungen und ganz normale Gefühle, mit denen man dann als Therapeut umgeht und die man dann auch im Zweifel diagnostisch nutzt.
Und es hat ja auch nichts damit zu tun, dass du den Patienten irgendwie dann nicht magst oder dich über den lustig machst oder ihn bemitleidest im Sinne von, oh, du arme Kreatur oder so, nee. Sondern wie wenn eine Freundin oder jemand einem etwas erzählt, dann empfindet man ja da immer bei was. Und man denkt sich ja immer irgendwie so seinen Teil, der dann ja auch dazu führt, was man darauf antwortet sozusagen. Ja. Also wenn eine Freundin mir eine schöne Geschichte erzählt, dann fühle ich mich dabei gut und denke mir so, ach, das ist doch toll. Und dann antworte ich ihr darauf und nutze da meine eigenen Erfahrungen im Zweifel auch, um da dann eine möglichst gute Antwort drauf zu finden. Also es ist natürlich völlig normal, dass euer Therapeut, der wird schon irgendwas über euch denken, aber das Vertrauen sollte so groß sein, dass ihr ihm jetzt nicht unterstellen müsst, dass er böswillig oder mutwillig, wollte ich sagen, negative Sachen über euch denkt oder ein bestimmtes Bild von euch hat, das sich dann immer wieder zeigt. Also wenn ihr das Gefühl habt, euer Therapeut nimmt euch irgendwie schon gar nicht mehr ernst oder irgendwie ist jemand, der sich so schnell lustig macht, vielleicht über bestimmte Arten von Gefühlen oder so, auch da dann wieder, dann ist es wohl nicht die richtige Person. Also ich bin mir relativ sicher, dass meine Therapeutin mich ein bisschen nervig findet, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie denkt, dass ich ein nerviger Mensch bin, sondern weil ich halt extrem feste Glaubenssätze habe, die sehr, sehr, sehr schwer aus mir rauszukriegen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie manchmal denkt, Junge, kann diese Frau bitte,
Frau Seelmann,
kann die bitte einfach mal gesunde Gedanken haben. Aber das nehme ich der null übel. Im Gegenteil, ich bin froh darum, dass sie mich als Mensch sieht und sich auch menschlich über mich ärgert, weil das ja auch dafür spricht, dass sie sich wünscht, dass es mir halt anders geht.
Ja, das würde ich sagen, die meisten Therapeuten denken das über euch. Ja. Die wollen, dass es euch besser geht. Die haben ein gewisses Art Maß an Empathie und Mitleid im Zweifel und wollen, dass es euch besser geht, und dafür geben die im besten Fall alles.
Ja. Okay, und dann war noch eine Frage zum Inhalt sozusagen, wenn Therapeuten so von ihrem eigenen Leben was erzählen, vielleicht, dass sie verheiratet sind oder irgendwie sonst was, da haben wir die Frage bekommen, ob das nicht vielleicht unprofessionell ist.
Das kommt ganz drauf an, Punkt. Weil manchmal hilft es, wenn man eine Patientin hat, der ein eigenes Kind hat, ja, und dann erzählt von Problemen mit dem Kind und man dann selber das auch ein Kind hat und irgendwie nachvollziehen kann, dann kann man sagen, ja, das war bei uns auch so oder was auch immer. Mhm. Denke ich, das ist meine Meinung. Bei mir sieht man ja auch, dass ich verheiratet bin, ich trage einen Ehering, ich habe ein Tattoo von meinem Hund auf dem Arm. Ich finde, das bringt so ein gewisses Maß an Echtheit und
Nähe,
ja, wo der Patient sich dann dran orientieren kann. Es sollte natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Überhand nehmen.
Mhm.
Also wenn ich jetzt anfange, da über meine Probleme zu reden, dann ist es Quatsch.
Ja.
Das sollte nicht sein. Das ist dann einfach nicht richtig. Es sollte um euch gehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, das nimmt gerade Überhand, dann sprecht es an. Und wenn es sich dann nicht besser wird, dann würde ich auch den Therapeuten, die Therapeutin wechseln, ja, im Zweifel. Das kommt drauf an. Wenn es sich für euch gut anfühlt, wenn ihr wisst,
dass der Patient... Erstmal spricht nichts dagegen.
Genau. Ja. Aber,
auch so das Thema Duzen und Siezen, das wird auch individuell gehandhabt von Therapeutinnen. Ich zum Beispiel...
Ja, wirklich? Also ja, die meisten werden eigentlich gesiezt.
Ja, ich weiß, eigentlich, aber ich kenne auch welche, die sich haben duzen lassen.
Okay, interessant.
Das finde ich persönlich nicht gut.
Ja.
Also für mich wäre das ein Grund, nicht bei diesem Therapeuten zu bleiben, weil ich finde, das schafft zu viel Nähe. Mir tut das sehr gut, dass mein Therapeutin mich sieht und ich sie sieze, weil das dadurch halt diesen professionellen Charakter beibehält, weil man gewöhnt sich ja schon sehr aneinander. Ich meine, ich bin
extrem,
da seit 2 Jahren fast jede Woche, also jetzt nicht mehr so viel in letzter Zeit, aber am Anfang, da passiert es ja schnell, dass man so seine eigenen Gefühle ein bisschen verwirrt werden und man plötzlich, ja, so freundschaftliche Gefühle hegt.
Nicht nur freundschaftliche, so, man kann sich auch in seinen Therapeuten und umgekehrt auch in seinen Patienten verlieben, das passiert auch.
Ja. Und da hilft das schon sehr, finde ich. Und deswegen würde ich das auch, wäre für mich auf jeden Fall eine Notwendigkeit sozusagen, um da selber meine Gefühle gut, ja, einschätzen zu können.
In der Sucht zum Beispiel, in der Suchtbehandlung, ist es fast immer so, dass man da geduzt wird.
Okay.
Ist ja aber die Sucht ist ein bisschen anders aufgestellt. Die meisten Therapeuten werden euch siezen.
Ja. Also das ist auf jeden Fall auch nichts, was jetzt erstmal eine Red Flag oder so ist. Je nachdem, wie ihr euch einfach damit fühlt.
Ja.
Okay. Dann Wirksamkeit von Therapie, Verlauf. Da haben wir ein paar Fragen bekommen, die so in die Richtung gingen, wie setze ich das denn quasi um? Also wie transportiere ich das, was ich da in dieser Stunde gehört habe, auf mein Leben?
Ja, die Frage kannst du erstmal selber beantworten.
Ja, also das kommt natürlich auch auf die Therapieart an, weil so tiefenpsychologischen Ansätzen, würde ich sagen, passiert da ganz viel im Inneren, ohne dass man da aktiv dann was tut. Oder vielleicht man schreibt sich nochmal was auf oder so, aber erstmal ist es nicht so mit tatsächlicher Aktion verbunden. Bei der Verhaltenstherapie ist es schon zum Teil sehr praktisch. Also da kriegt man manchmal auch Hausaufgaben auf. Und das ist dann entweder, wenn man zum Beispiel Angststörungen hat, sowas wie Expos, also sich diesen Ängsten stellen, irgendwie ins Café gehen oder Spinnen angucken oder sonstiges.
Gefühlsprotokolle.
Genau.
Analysen.
Ich hatte zum Beispiel sowas wie ein Anspannungsprotokoll. Da sollte ich aufschreiben, in welchen Situationen ich wie angespannt bin, um das besser voraussagen zu können und mich schneller runter zu regulieren. Ich sollte schon so eine Art Mini-Persönlichkeitstest machen, als es im Zuge um diese ADHS ging. Und was natürlich hilft, ist üben von Gedankenmuster umstrukturieren. Und da habe ich eigentlich jedes Mal eine Hausaufgabe aufbekommen. Also wenn das Thema zum Beispiel war, dass ich, keine Ahnung, ganz schlecht damit zurechtkomme, wenn mich auf der Straße jemand anmotzt, weil ich irgendwie aus Versehen auf dem Fahrradweg gelaufen bin und dadurch erstmal 4 Tage Sinnkrise hatte, weil ich ein schlimmer Mensch bin, dann sollte ich auch schon sowas machen, wie mich absichtlich mal falsch auf den Fahrradweg stellen oder mal absichtlich irgendwie was ansprechen oder nicht ansprechen und dann einfach mal gucken, was passiert, wie gehen andere Leute dann mit mir um, was passiert in mir, also solche Geschichten.
Mhm.
Und das habe ich zum Teil gemacht, manchmal auch nicht gemacht. Das wird auch keiner überprüfen. Ihr kriegt auch keinen Ärger, wenn ihr das nicht macht. Es ist dann im Zweifel nur, geht es dann nicht so schnell.
Im Zweifel ist es so wie beim Fitnesstraining. In der Satzpause wächst der Muskel und auch zwischen den Therapieeinheiten passiert eigentlich das meiste.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und was auch immer sehr gut hilft, ist einfach wirklich aufschreiben und visualisieren. Also entweder in Form von Bildern, so Pinterest-Boards oder was auch immer, oder Tagebuch, sonstige Sachen.
Was einem hilft.
Ja. Was sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie?
Erstmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine stabile therapeutische Beziehung. Dann eine ausreichende Eigenmotivation, dass man was verändern möchte. Wenn man zur Therapie geht, nur weil die Partnerin das sagt, das wird meistens nicht so gut klappen, weil dann keine Eigenmotivation, sondern nur eine Fremdmotivation da ist. Und das kann dann im Zweifel auch gar nichts bringen.
Es kann ein guter Anstoß sein, aber es muss dann auch eine Eigenmotivation mit entstehen. Ne? Ja.
Man muss da eben selbst motiviert sein.
Ja.
Dann braucht man natürlich auch tatsächlich ein gewisses Intelligenzniveau, das wahrscheinlich die meisten von euch haben werden. Aber wenn man wirklich minderbegabt ist zum Beispiel, dann ist Therapie auch oft schwierig, weil man...
Du musst sagen, dass minderbegabt eine tatsächliche quasi Diagnose bzw. Krankheit ist.
Ja, genau.
Ne? Also es hat nichts damit zu tun, dass jemand anders dich vielleicht für doof hält oder
ja,
so.
Ja, sondern wirklich minderbegabt mit einem IQ von unter 85.
Ja, das trifft ja jetzt wahrscheinlich.
Das trifft die meisten nicht zu. Aber weil man eben schon auch sich die eigenen Schlüsse selber machen muss. Man muss ja selber die Arbeit leisten im Zweifel. Therapie ist eben halt hauptsächlich Hilfe zur Selbsthilfe. Der Therapeut kann nur begrenzt auf euch einwirken. Und wenn da eben keine Fähigkeit zur Reflexion oder so da ist, also wenn man reflektiert ist, dann ist es auch eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie.
Ja, aber wir haben zum Beispiel auch die Frage bekommen, wie genau soll man seine eigenen Probleme beschreiben können? Das ist jetzt nicht die Voraussetzung dafür, dass man eine gute Therapie macht. Das lernt man dann ja auch.
Genau, manche Leute können das richtig gut vorher schon.
Mhm.
Das ist schon mal ein guter Schritt, das ist schon mal wichtig. Manche Leute haben aber das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht so genau was. Und dann kann man das gemeinsam mit dem Therapeuten selbst herausfinden.
Und das ist wirklich, also wie gesagt, Lukas hat schon sehr, sehr viele Menschen kennengelernt im Laufe seines Berufslebens. Und das ist dann von außen, wo du sagst, ey, ich habe sofort gesehen, was bei dem irgendwie vielleicht ein Problem sein könnte. Aber der selber gar nicht. Und das sind wirklich Sachen, wo man jetzt vielleicht als Außenstehender sagen würde, also vielleicht ein Trauma oder so, wo jeder sagen würde, das sieht man doch sofort, wo das Problem ist sozusagen. Aber man selber dann halt gar nicht. Und so war es bei mir ja im Grunde auch. Ich habe einfach ultra lange nicht erkannt, dass ich selbstverletzendes Verhalten begehe, weil ich das einfach so...
Normal
war. Weil ich irgendwie dachte so, ja, ups, Ausrutscher. Also, dass man selber nicht richtig erkennt, was eigentlich das Problem ist, ist total normal. Und da muss man sich auch nicht schämen oder sonst irgendwas.
Ja.
Und das wird dann auch ein Teil der Therapie sein, das aufzuarbeiten, richtig. Warum das auch so ist, warum man seine eigenen Probleme nicht erkennen und benennen kann.
Ja.
Okay.
Das nennt man dann hauptsächlich so Introspektion, wenn man sich selber reinhorchen kann, auch seine eigenen Gefühle. Wenn man zum Beispiel seine Gefühle auch nicht beschreiben kann, dann ist das auch kein, das ist natürlich was man in der Therapie bearbeitet. Das wäre gut, wenn man das schon könnte.
Mhm.
Im Zweifel lernt man das aber auch in der Therapie.
Ja. Und was würdest du Leuten raten, wo die das Gefühl haben, dass der Therapeut irgendwie nicht so richtig auf sie eingeht oder so bestimmte Themen irgendwie immer so umschifft oder so?
Das ist super schwierig. Das kannst du vielleicht besser beantworten, aber manchmal aus therapeutischer Sicht kann man eben das Gefühl haben, dass es jetzt zwar vielleicht für den Patienten irgendwie vorrangig sehr wichtig ist, aber es eigentlich eher so ablenkt vom eigentlichen Thema, dass der Therapeut da irgendwie so ein Gefühl hat, dass es eigentlich ein anderes Thema, was jetzt gerade wichtiger ist, als beispielsweise man kommt da irgendwie an in der Therapie, hat sich gerade mit einer Freundin, mit dem Freund gestritten oder mit einem Partner und dann will man unbedingt darüber jetzt sprechen, dann kann es sein, dass der Therapeut das mit einem eine Viertelstunde macht und dann aber sagt, jetzt müssen wir uns aber wieder auf die anderen Sachen konzentrieren, weil dieser Streit eben auf irgendwie ausgelöst wurde, weil man selber
unsicher ist oder Verlustängste hat,
hat, whatever, an dem man ja arbeiten muss. Und wenn man sich halt immer nur um die aktuellen Probleme kümmert, dann kann das sein, dass es in dem Weg steht. Das könnte eine Erklärung sein, ist aber super
individuell. Ja, vielleicht ist es halt auch einfach mal wieder irgendwie, hat er einen schlechten Tag oder das ist kein guter Match oder so, dann auch wieder. Und was ich noch sagen wollte zum Thema
Therapeut. Auch Therapeuten können schlechte Tage haben.
Ja, und was ich noch sagen wollte zum Thema Therapeut und Wechseln, das ist voll normal, wenn ihr das nicht persönlich denen sagen könnt. Also wenn euch das peinlich ist, in der Sitzung zu sagen, ey, es passt irgendwie mit uns nicht, ich komme nicht mehr wieder, der sagt einfach, ich brauche keinen neuen Termin erstmal, ich melde mich und dann schreibt halt eine E-Mail und sagt, ich glaube, das passt nicht, tschüss.
Und ganz wichtig ist auch, im Zweifel, manche Therapeuten bestehen dann nochmal auf so ein Abschlussgespräch.
Ja, muss man aber auch nicht machen.
Muss man nicht machen, aber das kann auch nochmal helfen. Das kann einem nochmal auch wirklich wichtige Erkenntnisse bringen. Wenn man dann merkt, irgendwie, das ist auch Teil eines Musters, irgendwie, wenn die Beziehung zu eng wird, dann gehe ich ganz schnell raus wieder aus der Beziehung, wenn man solche Themen hat, dann kann das auch mal sein, dass dann so ein Abschlussgespräch wirklich sinnvoll ist und das wirklich auch als Therapeut, nicht nur als Therapeut, sondern so, ich empfehle das wirklich, jemandem das wahrzunehmen. Mhm. Außer der Therapeut hat irgendwie beleidigt oder was auch immer. Ja. Das ist dann eh wieder ein ganz anderer Fall.
Dann könnt ihr die gerne melden.
Ja.
Habt ihr auch immer die Möglichkeit zu. Okay. Und dann haben wir noch irgendwas, wir sind ja jetzt auch schon wieder zeitlich sehr fortgeschritten. Hast du noch was Gefühl? Ja, genau, das noch. So eine Angst, die, glaube ich, auch viel aufkommt. Arbeiten Therapeuten mit manipulativen Techniken, um einen zu ändern oder zu lenken?
Das sind jetzt quasi zwei Fragen. Mhm. Mit manipulativen Techniken arbeiten sie, natürlich. Die Therapie ist grundsätzlich eher mal eine Manipulation, denn wir verändern ja im besten Fall gemeinsam mit euch die negativen, dysfunktionalen Kognitionen zum Beispiel. Mhm. Also ja, wir manipulieren, aber eine Manipulation ist eben auch nicht immer nur was Negatives. Mhm. Deswegen, wir arbeiten auf jeden Fall mit manipulativen Techniken, aber nicht, um euch zu ändern oder zu lenken und euch in irgendeiner Art und Weise zu formen, die ihr gar nicht wollt.
Ja, und es wird ja auch nicht die Persönlichkeit im Zweifel geändert. Also wenn man jetzt ein lauter, selbstbewusster Mensch ist, dann wird man dann nicht plötzlich das Gegenteil davon oder sowas, sondern man wird halt eine gesunde Version der Person, die man ist. Und die Sachen, die ungesund sind, die werden dann vielleicht geändert. Aber
ja. Im Zweifel kann das ja auch niemand von außen ändern. Ja. Das ist ganz wichtig. Therapie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ihr nichts verändern wollt, dann wird sich auch nichts verändern. Da könnt ihr so lange und so oft zum Therapeuten gehen, wie ihr wollt. Der wird nicht magisch mit seinen Händen in eurem Gehirn rumfuschen können und euch verändern können.
Das stimmt, ja. Und dann... Ja, ach so, genau, das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Wenn die Therapie dann vorbei ist oder grundsätzlich, was passiert, und das ist jetzt wieder ein sehr trockenes Thema, mit solchen Sachen wie Verbeamtung, Krankenkasse, bla bla bla.
Das ist ja ein sehr trockenes Thema, wie du gesagt hast, aber das kommt drauf an. Manche privaten Krankenkassen nehmen euch nicht mehr, das kann sein, ja.
Manche ziemlich viele privaten Krankenkassen nehmen einen nicht mehr. Also wenn ihr zukünftig privat versichert sein wollt, dann ist auf jeden Fall Therapie ein großes, oder nicht unbedingt Therapie, aber die Diagnose, die man dann im Zweifel erhält, ein großes Risiko, nicht mehr in die private Krankenkasse zu kommen. Für die gesetzlichen Krankenkassen ist das egal.
Bei Berufsunfähigkeitsversicherung gilt das Gleiche. Manche nehmen euch nicht mehr. Das ist leider so. Und bei der Verbeamtung ebenfalls. Es kann sein, dass ihr dann nicht verbeamtet werdet. Ja. Es kann aber auch sein, dass es nicht der Fall ist. Das ist einfach eine Grauzone. Theoretisch ist es, glaube ich, nicht erlaubt, jemanden deswegen nicht zu verbeamten. Trotzdem passiert das leider.
Ja, also ich würde sagen, bei der Verbeamtung kann man sich dann fragen, okay, wie krank bin ich und habe ich die finanziellen Möglichkeiten, das privat laufen zu lassen? Das weiß ich, dass zum Beispiel viele Lehrkräfte das so machen. Ja. Oder die Frage, okay, wenn ich jetzt aber dann nicht zur Therapie gehe, bringt mir die Verbeamtung überhaupt irgendwas? Oder bin ich dann in 3 Jahren so krank, dass ich eh nicht mehr arbeiten kann? Weil dann ist die Antwort auch, geht zur Therapie, egal was dann mit eurer Verbeamtung passiert. Auch wenn das natürlich dann schwierig wird, vielleicht sich umzuorientieren beruflich. Aber trotzdem muss man da abwägen, wie krank bin ich und was sind meine Kapazitäten, diese Therapie hinauszuzögern. Bei der BU sowieso großer Hinweis, kümmert euch um eure Berufsunfähigkeitsversicherung, guckt euch das mal an, was das für euch bedeuten würde, ob ihr da in einem Beruf seid, bei dem das relevant ist, beschäftigt euch damit, fragt einen Versicherungsmakler, bla bla bla, egal, jetzt unabhängig von Therapie oder nicht, aber auch ja, da wird es auch auf jeden Fall deutlich schwieriger, in eine BU zu kommen, wenn man schon mal in einer offiziellen therapeutischen Behandlung war. Das hatte ich zum Glück nicht, ich habe schon lange eine BU.
Ja, das ist leider so.
Ja, das ist mega dumm. Mega richtig. Kacke, dass psychische Erkrankungen auch immer noch nicht richtig anerkannt sind als Krankheiten, dass sich da immer noch so viel drüber lustig gemacht wird. Die Stigmatisierung, und jetzt vielleicht nochmal so kurzer Recap auf meine PsychiaterInnen-Erfahrung. Ich war schon bei mehreren Psychiatern und Ärzten, weil das eine absolute Ultra-Mega-Katastrophe war. Mein erster Psychiater hat einfach erst gesagt, ich könnte nicht krank sein, weil ich habe einen bunten Pulli an. Und dann hat er mich noch in der dritten Person angesprochen und hat gesagt, wenn ich wirklich ADHS hätte, dann wäre ich ja Raketenwissenschaftlerin, hätte ich da werden können oder was auch immer. Also komplett am Thema vorbei, komplett übergriffig, komplett, also so bodenlos, den hätte ich anzeigen müssen, habe ich dummerweise nicht gemacht, aber naja, das war auf jeden Fall richtig schlimm, also wirklich egal, was euch beim Psychiater passiert, es ist mir auch passiert. Woraufhin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen bin und gesagt habe, das war eine richtig blöde Erfahrung, der hat mich so und so behandelt und mein Hausarzt dann wiederum gesagt hat, ich soll doch bitte aufhören mit selbstverletzendem Verhalten, das wäre doch dumm und es geht ja auch immer darum, was man will im Leben und was nicht, woraufhin ich dann auch meinen Hausarzt gewechselt habe und dann war ich bei einer Psychiaterin, die sehr nett war, die meine ADHS-Diagnostik mit mir gemacht hat, die total verständnisvoll war, die ja super nett war und dann musste ich aber leider wieder wechseln, weil die keine Kapazitäten mehr hatte und jetzt bin ich auch bei einer Psychiaterin, die auch nicht so ist wie der erste und deswegen, es ist mühsam, es ist richtig blöde, dass man da auf so viele schwarze Schafe treffen kann. Ich habe da wirklich schon sehr, sehr viele schlechte Geschichten gehört, aber auch da hoffe ich einfach, dass sich da auch ein bisschen die Generationenwechsel positiv auswirkt und lasst euch wirklich nicht entmutigen. Zum Glück sind das nicht diejenigen Leute, die mit euch da langfristig die therapeutische Arbeit machen, sondern das sind dann halt eure Therapeuten oder Therapeutin.
Genau. Ja.
Okay, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der ganzen Geschichte, würde ich sagen, aber ich wollte trotzdem noch mal eine Sache besprechen, von der ich auch glaube, dass die viele mit sich rumtragen, nämlich das Gefühl zu haben, jemand im Leben bräuchte Therapie oder sollte da mal hingehen. Ich denke, das ist dann entweder oft bezogen auf Leute, die entweder schon so krank sind, dass sie es nicht mehr selber erkennen oder auch oft auf Elternteile, die vielleicht auch aus einer anderen Generation stammen. Hast du Tipps dafür, wenn man anderen Leuten Therapie empfehlen möchte?
Ja, also es ist immer wichtig, da meiner Meinung nach auch sensibel zu sprechen mit den Angehörigen und zu sagen, ich habe das Gefühl, dass mir geht es so und so, weil XY, also in Ich-Botschaften sprechen, nicht sagen, du bist falsch, du musst zur Therapie. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil jemand, der, wie gesagt, fremdmotiviert ist, den kannst du dann so lange auf deine Mutter einreden und sagen, du musst Therapie, du bist falsch, du hast das und das und das und das. Erstmal ist das für sie, fühlt sich das nicht gut an und zweitens geht sie dann vielleicht zur Therapie, aber sie hat gar keine selber eigene Motivation, sich irgendwas zu verändern. Deswegen, da muss man auch behutsam auf jeden Fall sein und gucken, dass man da über sich hauptsächlich spricht und sagt, ich würde mir das vielleicht wünschen, ich könnte mir vorstellen, du könntest davon profitieren. Und was ich jetzt oft gehört habe, ist halt, dass in dieser Generation, bei Eltern gesehen, bezogen auf Eltern, dass da eben noch mehr dieses Thema ist, das ist doch gar nicht krankheitswert, ich hätte doch gar keine Probleme, das war früher doch gar kein Thema. Ja, man weiß jetzt einfach auch ein bisschen mehr und zweitens auch, das entscheidet am Ende immer noch der Therapeut, ob das krankheitswertig ist oder nicht oder ob das irgendwas ist, was man bearbeiten muss. Und im Zweifel gibt es dann auch wieder das Coaching, was wir schon am Anfang besprochen haben, was vielleicht auch helfen kann, so über die eigenen Kognitionen und Gedankenmuster und Verhaltensweisen zu reflektieren und nachzudenken, was da...
Ich finde, was auch immer ein richtig guter Indikator dafür ist, ob jetzt, wenn eine Freundin sagt, ja, ich bin doch gar nicht krank oder wenn das ein Elternteil sagt, wenn man dann denen mal widerspiegelt, wie oft sie über die gleichen Thematiken sprechen. Also wenn jemand mal ein Problem mit irgendwas hat, dann ist das natürlich vollkommen legitim, das in einer Freundschaft oder in einer Eltern-Kind-Beziehung mal anzusprechen, obwohl ich auch bei Eltern-Kind-Beziehungen finde, dass da sehr, sehr, sehr viel emotionaler Ballast bei Kindern abgeladen wird und das sollte nicht Teil einer normalen und gesunden Eltern-Kind-Beziehung sein. Man kann sich austauschen auf Augenhöhe, aber seine Probleme abladen bei seinen Kindern halte ich für gar keine gute Idee, schon auch nicht bei erwachsenen Kindern. Und egal, aber jetzt mit wem, wenn jemand sagt, ja, ich bin ja aber gar nicht krank, dann mal zu spiegeln, okay, wir kennen uns jetzt seit x Jahren, dieses Thema kommt x oft in der Woche vor oder im Monat, es hat sich nicht verändert, es belastet dich offensichtlich, es beeinflusst deine Entscheidung im Leben, es beeinflusst deine sozialen Beziehungen, es beeinflusst vor allem auch die Beziehung zu mir. Und du sprichst mit mir da, keine Ahnung, jede Woche, alle 2 Wochen drüber. Vielleicht sogar hat man schon mal rückgemeldet, dass man das nicht so schön findet, dass man da immer irgendwie der emotionale Auffangbecken irgendwie ist. Dann, finde ich, kann man das ganz klar spiegeln und sagen, das ist ein Fall für die Therapie. Man muss nicht depressiv sein, um in eine Therapie zu gehen, sondern es geht eben darum, dass man einschränkende Denk- und Verhaltensmuster hat, die dazu führen, dass man sein Leben nicht so leben kann, wie man das gerne würde. Und dazu gehört halt auch, wenn man zum Beispiel eine gestörte Beziehungsdynamik dann dadurch hat.
Und dass eben andere darunter leiden. Ja. Und das sind dann im Zweifel die Kinder, die dann sagen, so, bis hierhin, das ist auch ganz wichtig, Grenzen setzen, sagen so, ich habe mir das jetzt wirklich lange angehört, ich habe wirklich oft gesagt, ich denke, dass du da jemanden brauchst, der dir mit der professionell das aufarbeiten kann. Ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Hier ist jetzt meine Grenze.
Ja.
Und dann?
Ja, und wenn man dann wirklich daran interessiert ist, da an sich zu arbeiten und die Beziehung auch gesund zu erhalten, finde ich, ist das also meiner Meinung nach dann auf jeden Fall ein Zeichen, dass man sich mal um einen Therapieplatz kümmern sollte. Und wie gesagt, dann kann man ja immer noch entscheiden, in welcher Form wird das dann enden. Zu dem Thema, wie gehe ich als Angehöriger mit jemandem um, der in Therapie ist, das hatten wir schon mal in einer ganzen Folge. Wir haben ja schon eine Folge darüber gemacht, was mache ich, wenn mein Partner, meine Partnerin oder jemand in meinem engen Umfeld krank ist. Wie kann man dann die Therapie auch begleiten und so weiter. Aber dieser Anstoß zur Therapie, finde ich, ist komplett legitim, weil man selber quasi betroffen ist von der Krankheit des anderen, weil man eben so oft darüber reden muss oder so. Und es macht euch weder zu schlechten Kindern noch zu schlechten Freundinnen, wenn das eure Grenzen überschreitet, weil ihr auch gar nicht helfen könnt. Das sind ja so tief sitzende Muster. Da bringt das nichts, wenn man dann das 10. Mal sagt, ja, aber du bist eine gute Freundin. Ja, das bringt wirklich gar nichts.
Ja.
Deswegen, das wäre auf jeden Fall noch mein Tipp, Rat, wie auch immer. Ihr könnt gerne auch euren Eltern diese Folge schicken. Vielleicht nimmt das auch ein bisschen Sorge. Eben weil das gerade in dieser Generation irgendwie mit so vielen Vorurteilen behaftet ist und weil die ganz oft, glaube ich, so das Bild haben, dass man dafür halt so ganz, ganz krank sein muss. Und
nur Verrückte müssen zum Psychotherapeuten.
Ja, genau. Und auch da nochmal der Hinweis, je früher man geht, desto besser. Mhm. Desto weniger Belastung ist man fürs System, desto weniger nimmt man die imaginären Plätze weg, die eh viel zu wenig sind. Und das hat nichts damit zu tun, wer zur Therapie geht, sondern mit der Politik und der Priorisierung von psychischen Erkrankungen.
Richtig.
Also das ist überhaupt keine Individualschuld, sondern eine politische Schuld. Und deswegen nehmt euch die Therapieplätze, die ihr braucht und denkt da nicht, ob ihr da vielleicht irgendjemandem was wegnehmt oder nicht.
Genau, also die Kapazitäten darüber entscheiden am Ende eh die Therapeuten selber. Die könnt da nicht hingehen und sagen, ich brauche Therapie. Wenn der Therapeut sagt, nö, dann ist nö.
Ja, von daher, das stimmt.
Ihr könnt da gar nichts wegnehmen. Ihr könnt da hingehen und das wird das besprochen. Und wenn er dann sagt, ja, ich habe Kapazität für Sie und ja, dann ist man halt eben kein schwerer Fall, aber das braucht man eben als Therapeut auch.
Ja.
Dann ist das so. Aber ihr selbst könnt ihr das eh nichts nehmen.
Ja.
Wäre ja schön.
Ja.
Naja, okay. Sonst nochmal andere Themen, die wir noch auf der Uhr haben?
Ich glaube, das war erstmal jetzt schon eine richtige Brecherfolge, auch schon wieder ultra lang.
Wie lange haben wir?
Na, Stunde 16 so, aber ich glaube, das war jetzt auch notwendig, um einmal alle Infos irgendwie zu bündeln. Da kann man mitschreiben, da kann man sich das nochmal anhören im Nachhinein, da kann man das jemandem schicken, der vielleicht gerade an diesem Punkt steht und da überlegt, das zu machen. So eine Therapie kann auch Partnerschaften retten. Also,
ja, gibt ja auch Paartherapie.
Das auch, aber für die meisten Paartherapien würde ich mal behaupten, ist es notwendig, dass mindestens eine von zwei Personen dann auch nochmal selber in Therapie geht.
Manchmal reicht es auch, wenn eine Person in Therapie geht.
Ja, aber das Problem von Paartherapie ist, glaube ich, da dann auch wieder das Vorurteil, dass das was ist, wo man auf magische Art und Weise gemeinsam geheilt wird. Ja. Nee, Paartherapie geht darum, wie man miteinander besser kommuniziert und aufeinander eingeht, aber davon werden eure eigenen Probleme nicht weggehen.
Richtig.
Also, falls ihr das Gefühl habt, es könnte eurem Partner, eurer Partnerin gut tun, dann erstmal vielleicht Einzelsitzungen, Coaching, was auch immer und dann Paartherapie. Außer es sind jetzt wirklich Sachen, die wirklich nur was mit eurer Dynamik zu tun haben oder vielleicht mit Kindern oder was auch immer. Aber ja, wir hoffen es.
Ja, tut es euren Kindern nicht an, nicht zur Therapie zu gehen.
Das auch, sowieso. Geht zur Therapie, bevor ihr Kinder kriegt, wenn ihr das Gefühl habt, da ist es schlummert was. Auch bei mir großes Thema, warum ich auch immer noch in Therapie bin, so Selbstfürsorge und Ruhe und Verständnis auch mit anderen Leuten. Ich habe ganz große Probleme, Empathie für Leute aufzubringen, die krank sind, weil ich das selber nicht gelernt habe. Wenn jemand krank ist, dann denke ich mir halt so,
reiß dich zusammen,
kneif die Arschbacken zusammen, zieh durch, weil ich das so gelernt habe. Ganz schlechte Idee mit Kindern, ganz schlecht. Deswegen gehe ich zur Therapie. Unter anderem.
Sehr gut.
Okay. Ja, ich hoffe, wir haben hier abgeliefert. Bei dir ging es auch besser heute, oder? Mit Stimme und allem.
Mit Stimme und allem. Und ich, letztes Mal habe ich ja gemerkt, dass ich relativ leise gesprochen habe, weil ich mich selber so doll gehört habe, weil meine Ohren so zu waren. Jetzt nehme ich ja schon ein bisschen Antibiotikum und es ist schon ein bisschen besser geworden. ich hoffe, diesmal mich besser verstehen können. Außerhalb meines normalen Genuschels.
Wir werden auch einen Jingle einführen. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber wir wollen auf jeden Fall noch so eine Anfangsmelodie und auch am liebsten eine Endmelodie.
Mhm.
Sonst ist das immer so ein harter Einstieg, weißt du? Es kommt da deine engelsgleiche Stimme. Hallo, herzlich willkommen zur Folge 8. sieben, was auch immer. Da hätte ich lieber, weißt du, so einen kleinen Düdel, 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 Beziehungsstatus aktuell kompliziert. Nicht mal meinen eigenen Namen.
Ich wollte gerade sagen. Und bis dahin muss es reichen, dass wir jetzt hier Tschö mit Ö sagen.
Tschüdelü.